Ja, es freut mich, dass ich euch wieder sehen kann. Und die meisten erkenne ich auch mit Maske. Und manche kenne ich noch nicht so gut, weil ich ja nicht so oft hier bei euch bin. Aber es ist schön, einfach am Sabbat mit gläubigen Menschen zusammen zu sein. Der Sabbat und die Gemeinschaft, Menschen zu sehen, die man ermutigen kann oder von denen man ermutigt wird, ist einfach etwas Wunderbares. Traurig für die, die krank sind und die nicht da sein können. Aber ganz gleich, wer auch einsam und allein irgendwo ist, keiner ist allein. Denn wir haben ja auch in dem Johannesevangelium von Jesus eine wunderbare Zusage. In Johannes 14, Vers 12. Das war ziemlich am Ende seines Wirkens, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Und in Vers 16 heißt es dann, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und dann spricht Jesus sehr viel über den Heiligen Geist, wie das er sein wird, wenn er von ihnen geht. Was mich hier besonders beeindruckt hat an diesem Vers 14, der wird noch größere Werke tun als ich. Kann das sein? Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, was haben die alles erlebt? Er hat den Wind gestillt, als sie im Schiff unterwegs waren. Er hat den 5000 Hungrigen zu essen gegeben oder noch mehr. An einem anderen Tag 4000 und noch mehr. Ja, er hat sogar Tote auferweckt. Und Menschen, die nicht sehen konnten oder die eine Brille gebraucht haben, denen hat er gesagt, hier, steh auf und geh. Die Lahmen, die Kranken, noch Größeres tun, als Jesus getan hat? Wenn Jesus sagt, es ist gut, dass ich hingehe, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Das konnten sich die Jünger nicht vorstellen. Und wenn wir damals gelebt hätten, werden auch, als Jesus gen Himmel gefahren war, wären auch traurig gewesen. Unser Freund, unser Begleiter, ihn konnten wir immer fragen. Er hat immer einen Weg, einen Rat, eine Hilfe gewusst. Er hat uns nie im Stich gelassen. Und jetzt schauen in den Himmel, bis sie nicht mehr sehen. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Und sie mussten nicht lange warten. Und da geschah schon das erste große Wunder, was sie zuvor noch nie erlebt hatten. Die Schüchternen, aus dem Petrus, die schüchternen Jünger, die können reden. Und die reden zu dem Volk. Und die vielen Tausend, die in Jerusalem waren, da hört jeder seine Sprache. Alle. Und da werden an die 15 bis 20 Menschengruppen, Sprachgruppen aufgezählt in der Apostelgeschichte 2, die alle verstanden haben, was Petrus und die Jünger gepredigt haben. Was Gottes Geist alles konnte. Heute wird in über 1000 Sprachen gepredigt. Bibeln werden übersetzt in über 2500 Sprachen. Gott hat den Menschen Weisheit gegeben, dass sie übersetzen können, dass Gottes Wort wirklich in so vielen Sprachen rundherum auf der Welt verkündigt werden kann. Und dann kam das zweite Wunder dazu. Und es bekehrten sich zu Pfingsten 3000 an einem Tag. Also Jesu Predigt, das war bestimmt die beste. Seine Bergpredigt und die anderen Predigten, die Jesus gehalten hat. Und dann lesen wir auch in Johannes Kapitel 6 von der Brotrede. Und dann hat er ihnen erklärt, ich bin das Brot des Lebens, nur wer mein Fleisch isst, der wird leben. Und von da an gingen viele seine Jünger nicht mehr mit ihm. Da war nicht die große Bekehrungswelle nach dieser Predigt, sondern viele haben sich von ihm abgewandt. Und jetzt zu Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen war, da lassen sich 3000 an einem Tag taufen. Und in den folgenden Tagen heißt es in Apostelgeschichte 2, der Geist fügte hinzu, täglich die gerettet wurden. So dass in Apostelgeschichte 4, Vers 4 schon steht, und da waren schon 5000 Gläubige allein in Jerusalem, was Gottes Geist bewirkt hat. Ich denke so manches Mal, wenn man sieht, wie sich das Evangelium weltweit verbreitet. Ich habe mal in der Statistik nachgelesen, ungefähr vor 10 Jahren war so die letzte Statistik darüber, es gibt weltweit 2,2 Milliarden Christen. Das ist aber nur ein Drittel der Weltbevölkerung. Wie wird Gott das machen, dass alle Menschen das Evangelium hören? Menschlich gesehen können das wir sowieso nicht alleine. Und die ganzen christlichen Kirchen und Gemeinschaften können das nicht schaffen. Der Heilige Geist, der macht das. Ob es an einem Tag, in einem Monat, in einem Jahr, überall gleichzeitig oder ein Land nach dem anderen macht, vielleicht erleben wir es noch. Das Evangelium bis an das Ende der Welt zu bringen. Aber schon die Jünger, Petrus, Paulus, als er unterwegs war, da hat er erlebt, da ist er in Thessalonich, da wird er dann vor den Richter geführt und er wird ihm vorgeworfen, ihr habt die ganze Welt in Unruhe gebracht mit eurer Botschaft. Und als er sich später in Jerusalem verantworten muss, vor dem Hohen Rat und vor dem Staat, diese Männer, die haben den ganzen Weltkreis in Unruhe gebracht. In dem ersten Jahrhundert schon, im ganzen Römischen Reich, war das Evangelium verbreitet. Was Gottes Geist bewirken konnte. Es ist großartig, was Gottes Geist möglich ist. Die dritte Besonderheit, was durch Gottes Geist bewirkt wurde, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Johannes 16, Vers 13. Er wird euch Erkenntnis geben über die Sünde, über die Gerechtigkeit, über das Gericht. Und so haben die Nachfolger Jesu Stück für Stück erkannt, was für ihre Zeit, für ihr Leben wichtig war. Jesus, bevor er sich vor ihnen verabschiedet hat, musste ihnen auch sagen, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt nicht alles ertragen. Auch wir verstehen noch nicht alles. Der Heilige Geist möchte uns und kann uns in alle Wahrheit leiten. Und wenn Jesus nur seinen Zuhörern, den 12 Jüngern oder auch 5000 oder 7000 Menschen auf einmal predigen konnte, der Heilige Geist, der kann überall gleichzeitig Erkenntnis geben. Es ist gut, dass ich hingehe, denn dann werde ich euch den Tröster schicken. Ist es nicht wunderbar, dass auch wir wissen dürfen und der Heilige Geist wird bei euch sein ewiglich? Gott hat ihn nicht nach Pfingsten wieder zurückgezogen, sondern auch bei uns möchte Gott durch seinen Geist wirken. Auch uns kann er Weisheit geben, dass wir erkennen, wie ist das Buch Daniel zu verstehen? Wie sind die sieben Plagen oder die Posaunen in der Offenbarung zu verstehen? Aber wir beten und manches verstehen wir immer noch nicht. Aber was wir immer verstehen werden, lieber Gott, wie möchtest du, dass ich den Ruhetag gestalte? Dass es mir zur Freude und zum Segen ist, dass es dir zur Ehre ist. Und lieber Gott, morgen ist Sonntag, wie soll ich da meine Zeit einteilen? Gib mir Weisheit, dass ich erkenne, was ich morgen und am Montag und was ich am Dienstag machen soll. Weisheit in das, was jeden Tag notwendig ist. Wie sollen wir das Grundstück nehmen oder sollen wir es nicht nehmen? Wie soll die neue Kapelle aussehen? Wer soll in dem Ausschuss dabei sein? So viele alltägliche Fragen. Gottes Geist möchte uns so führen, dass es für uns und für die Welt zum Besten ist. Lieber Gott, wie kann ich meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollegen, meiner Freundin, meinem Freund, wie kann ich diesem oder jenem das sagen, was mich glücklich gemacht hat an meinem Glauben? Wann soll ich es ihm sagen? Wer könnte in der kommenden Woche dafür offen sein, dass ich ihm etwas von deinem Wort sagen kann? In alle Wahrheit leiten. Nicht immer das wissen, was ich möchte. Ich war nie ein Sprachgenie. Ich habe mich für Englisch und Griechisch und Hebräisch sehr viel hinsetzen müssen. Aber es waren andere Bereiche, wo mir Gott viel Freude und Gelingen dazu geschenkt hat. Und so wissen wir, Gottes Geist wird uns die Weisheit geben, die wir für heute, für unsere Zeit brauchen. Manch einen hat Gott durch Träume und durch Gesichte geführt. Gottes Führung durch den Heiligen Geist. Und da denke ich an Petrus, als er in Joppe war. Zeigt ihm Gott ein Tuch mit unreinen Tieren. Und zur gleichen Zeit zeigt Gott dem Hauptmann Cornelius in Caesarea, einen Engel, hol den Petrus. Gottes Geist führt die Menschen zusammen, die sich zum Segen sein können. Paulus ist unterwegs auf der zweiten Missionsreise. Wir werden die Gemeinden wieder besuchen, die wir bei der ersten Reise besucht haben. Und dann sieht er in einem Traum einen Mann, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Er wusste, der Heilige Geist möchte uns jetzt in Europa haben. Und sie kommen in Kürze, in Bälde nach Philippi. Nicht zur Großevangelisation. Sie kommen bald ins Gefängnis. Schon sonderbar, wo man hingerufen wird. Nicht jemanden zu betreuen, sondern in Ketten. Aber in derselben Nacht ein Erdbeben und der Gefängniswärter, der wird bekehrt. Wunderbar, wie Gottes Wege sind. Und dann geht die Reise weiter nach Athen. Und Paulus darf auf dem Areopag seine Botschaft verkündigen. Er wird eingeladen von den Weisen, von den Gelehrten Athens, die Stadt des Wissens, der Philosophen, der Gelehrten. und Paulus kann auf dem Areopag predigen. Möchte das jemand mal von euch machen? Ja, sie hören ihm eine Weile zu. Ja, ist gut. Red ein anderes Mal weiter. Es waren nur ein paar wenige, die in Athen gläubig wurden. Damaris und noch einige andere. Und dann sind sie weitergezogen in den Korinth. Und da sagt dem Gottesgeist, in dieser Stadt ist ein großes Volk. Und da bleibt er anderthalb Jahre. So ist Gottes Führung. Wir würden es gerne im Voraus wissen. Aber das ist nicht immer Gottes Art, dass er uns im Voraus sagt, und nächstes Jahr wirst du da sein und in 10 Jahren wirst du dort sein und in 30 Jahren, dann wirst du da noch eine Aufgabe haben. Wir wissen manchmal nicht, das heißt, wir wissen heute nicht, was morgen sein wird. Aber wenn wir beten, dann dürfen wir wissen, Gottes Geist führt uns dorthin und er wird uns zur rechten Zeit die Worte in den Mund legen, die wir sagen sollen. Und nicht nur den Missionaren und nicht nur den Missionsleitern in eurer Gemeinde, den Verantwortlichen, nicht nur den Predigern oder Evangelisten. Im 1. Korinther 12, wir kennen das Kapitel sehr gut, wo von den Gaben des Geistes steht. Und es ist großartig, was hier in 1. Korinther 12 Paulus über die geistlichen Gaben alles schreibt. Und da heißt es im Vers 7, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. In einem jeden. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und in Vers 11 heißt es dann, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden zu, was er möchte. Würden wir uns wünschen, ne? Er teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Manche möchten gerne diese oder jene Gabe haben. Aber Gott weiß es besser, wo er uns braucht und was er uns gibt. Und einem jeden. Und aus Matthäus 25 wissen wir auch, wo von den anvertrauten Zentnern steht, dem einen gibt er 5, dem anderen 2, dem anderen eine Gabe. Und wer damit wirkt und wer damit tätig ist, da vermehren sich die Gaben. Und ich denke, viele von euch haben das auch erlebt. Wo man mit der Gabe wirksam ist, die Gott gegeben hat, dass sie sich vermehrt zum Segen und zum Nutzen aller. Sind bei euch alle Gaben vorhanden? Oder fehlt es noch an einigen Diakonen? Oder fehlt es noch an einigen Gesprächsleitern? Oder fehlt es an jemanden? Ich weiß nicht, ob ihr hier auch sauber machen müsst. Ja, es gibt eben auch manche, die ihre Gabe vergraben, verstecken, dass es keiner weiß. Aber jeder hat. Und das ist eine Gewissheit, die wir alle haben dürfen. Jeder hat von Gott wenigstens eine Gabe bekommen. Und außer dieser Gabe heißt es dann im Vers 31 von 1. Korinther 12, strebet nach den größten Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Einen noch besseren Weg. Viele schöne, wunderbare Gaben, die wir in der Gemeinde haben. Und dann kommt das noch Bessere. Die Liebe. die Liebe. Und die Liebe ist nicht die Gabe, die auch der eine und der andere hat, sondern die Liebe ist Frucht des Geistes. Wo Gottes Geist wirkt, da wird die Liebe, der Friede, die Freude und so viele wunderbare Eigenschaften zu sehen sein. Und die Frucht des Geistes ist nicht das, was auch der eine oder der andere nur hat, sondern Gottes Geist möchte und kann das bei allen bewirken. Aber wie es Jesus an dem Bild vom Weinstock erklärt, wer mit dem Weinstock verbunden bleibt, wer mit Christus verbunden bleibt, durch den Heiligen Geist und seinem Wort, da wird die Frucht wachsen. Da wächst Frucht. Da wächst die Liebe und die Geduld und die Freundlichkeit und die Güte und die Sanftmut und die Keuschheit. Die Frucht des Geistes wächst. Aber ich denke auch so, wie es mit den Früchten ist, die wir im Garten haben. Die Radieschen sät man, 3 Tage oder 4 Tage später grünt es schon und nach 6 Wochen kann man sie schon ernten. Wenn man eine Nuss in den Boden legt, auch eine Frucht, ja, bis so ein Nussbaum daraus wächst und man Nüsse ernten kann, vergehen mindestens 10 Jahre. Und so wachsen manche Früchte eben schneller und langsamer. Kommt auch auf den Boden an, kommt darauf an, wie gedüngt, gepflegt, gegossen wird. Und dann gibt es eben die Radieschen, so kleine Früchte, und es gibt Kürbisse. Was für Unterschiede auch bei der Größe. Sichtbar. Manches ist so groß, das sieht jeder. Und manches ist fast unscheinbar, dass es nicht gleich auffällt. Manche wissen gar nicht, dass Gott ihnen Gaben gegeben hat, dass Gott etwas wachsen lassen möchte. Und deswegen ist es nötig, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, wie es der Apostel Jakobus schreibt. Verlasst nicht die Versammlungen und ermahnt euch gegenseitig und ermutigt euch, damit Frucht und Gaben gedeihen können. Was Gottes Geist alles bewirkt. Und noch etwas, was vielleicht der eine oder andere ganz besonders braucht. Wie es im Vers 16 von Johannes 14 steht, ich will euch einen anderen Tröster geben. Einen, der euch tröstet. Wer Leid hat, wer Kummer hat oder wer arbeitslos ist oder wer im Beruf oder mit der Schule oder wo auch immer es irgendwo nicht ganz schafft, wer tröstet? Der Heilige Geist, der Tröster. Er wird bei euch sein in Ewigkeit. Wie lange müssen wir noch warten? Je älter man wird, umso mehr sehnt man sich nach Jesu Wiederkunft. Oder als kleine Gemeinde wünscht man sich, lieber Gott, schenk uns Zuwachs. Gib, dass wir Menschen finden, die Freude an Gottes Wort haben. Und gerade die Gemeinde Coburg oder Neustadt oder Sonneberg, die in den letzten Jahren nicht gewachsen sind. Da ist noch jemand verstorben und dort noch jemand verstorben. Da sind die jungen Leute zum Studium woanders hingezogen und nicht wiedergekommen. Ihr habt euch gut gehalten mit euren 100 Gliedern etwa. Manchmal brauchen wir Trost und da dürfen wir auch wissen, wenn wir unsere Kräfte, unsere Gaben einsetzen. Gott gibt auch Trost, dass wir warten können, Geduld zu haben, auf die Zeit zu warten, die Gott schenkt. Aber es ist auch die Frage, gibt es Bedingungen, die Gott gestellt hat? Ich will euch den Tröster senden, wenn oder wann? Manche Gläubigen, die sehen dafür einen Schlüsseltext in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Nach Jesu Himmelfahrt, von den Jüngern heißt es da, diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Männern der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und dann dauerte es nicht lange, 10 Tage nur, und dann wurde der Heilige Geist ausgegossen. Ich habe vielleicht schon manche von der Aktion 10 Tage des Gebets, besondere Zeit des Gebets, und dann wird Gott seinen Geist ausgießen. Für mich ist das keine Formel, die immer anzuwenden ist. Es steht auch hier nicht als Formel. Manche nehmen dann den Text, Kapitel 2, Vers 1, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Da habe ich gelesen in dem Buch von George Knight, wo er beschreibt, wie bei der Generalkonferenz 1893 oder 98 um die Zeit, da waren sie sich auch sicher, und hier wird Gott seinen Geist ausgießen. Und sie sind beieinander geblieben, einmütig. Und sie sind dann doch enttäuscht nach Hause gefahren, weil doch noch nicht der erwartete Spätregen und das Ende der Welt gekommen war. Was in Apostelgeschichte 2, Vers 16 steht, wo Petrus dann Stellung nimmt, zu Pfingsten, was ist das, was hier geschieht? Das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter haben, und eure Alten sollen Träume haben. Als die Zeit erfüllt war, als von Gott die Zeit gekommen war, wo er gesagt hat, und jetzt ist die Zeit, hat Gott dieses Pfingsten bewirkt. Und er hat seinen Geist auf die Jünger ausgegossen, auf die, die bereit waren. Wann Gott den erwarteten Spätregen ausgießt, wann und wo und wie, wird in der Schrift nicht so beschrieben. Aber nach dem Lukasevangelium wissen wir, Kapitel 11, Vers 13, und Gott wird seinen Geist denen geben, die ihn bitten. Wir dürfen bitten, immer, zu allen Zeit. Und wir haben auch die Gewissheit, und er teilt einem jeden zu, wie er will. Mit welcher Gabe, mit welcher Aufgabe Gott dich und mich beschenken möchte, das dürfen wir Gott überlassen. Wenn wir bereit sind für die Aufgabe, an der er uns heute oder morgen haben möchte, dürfen wir wissen, dass Gott durch seinen Geist uns beistehen wird. So wie er beigestanden hat, wird er es in Zukunft tun, denn es hat geheißen, dass er bei euch bleibe ewiglich. Das wünsche ich, dass Gott uns das immer wieder bewusst macht, dass wir mit dieser Gewissheit und auch mit dieser Aufgabe und Freudigkeit unser Leben gestalten dürfen, solange uns Gott hier noch das Leben schenkt. Amen.